Ich habe für einen Mann gearbeitet, als ich nach Deutschland kam, 2013, für 2 Jahre. Er hat mittlerweile 8 Hotels in München, also sein Hotelier. Und er hat mir mal gesagt, an einem Arbeitstag: Jonathan, als ich mit meinem ersten Hotel anfing, habe ich alles gemacht. Rezeption, Putzdienst, Nachtportier. Ich habe sogar hinter der Rezeption geschlafen. In der Psychologie und auch in der Soziologie redet man über Belohnungsaufschub oder Gratifikationsaufschub. Das bedeutet, jemand verzichtet auf eine sofortige, anstrengungslose, kleinere Belohnung, um eine bessere Belohnung später zu bekommen. Das ist, was Gratifikationsaufschub oder Belohnungsaufschub ist. Also willst du gesund sein, musst du auf die Schokolade und sogar McDonald's verzichten. Willst du gute Noten schreiben, musst du weniger spielen und mehr lernen. Willst du Fußballprofi werden, musst du trainieren, hart trainieren. Willst du ein erfolgreiches Entrepreneur sein, musst du viel Zeit, Mühe und schlaflose Nächte geben. Ja, je wertvoller etwas ist, desto mehr kostet es, aber umso besser die Freude am Ende. Es ist auch so mit Jesus und seinem Evangelium. Einerseits kostet es nichts. Du musst nichts mitbringen, du musst dir nichts leisten, du kannst kommen, wie du bist. Das ist ein Geschenk Gottes an uns. Es ist umsonst. Andererseits kostet es alles, was du hast und was du bist. Das ist, was Gott uns durch sein heiliges, unfehlbares Wort, was er durch diese Stelle lehren will. Bis Ostern werden wir uns eben den zweiten Teil des Evangeliums anschauen, das vor allem die Frage beantwortet: Warum ist Jesus gekommen? Und diese Frage wird unterschiedlich, also wird beantwortet heute schon und in den nächsten Wochen, und unterschiedliche Aspekte davon werden uns klar gemacht. Heute ist die Botschaft zusammenfassend diese: Jesus, der Christus, ist gekommen, um zu leiden und zu sterben, obwohl er der verheißene göttliche König ist. Der zweite Teil dieser Botschaft: Alle, die ihm nachfolgen, müssen ebenfalls sich auf Leid einstellen, bevor sie in die Herrlichkeit eingehen. Das ist eine Zusammenfassung von der Botschaft heute. Deswegen habe ich die Predigt so betitelt: Vor der Krone kommt das Kreuz. Und auch unsere 2 Punkte. Also erstens: Auf dem Boden der jetzigen Realität, das ist Kapitel 8, 31 bis 38. Und dann Punkt 2: Ein Blick auf die himmlische Realität, 9, 1 bis 13. Lass uns einsteigen. Und bevor wir die Stelle hier genauer anschauen, lass uns kurz den Kontext vor Augen führen. Das war schon einige Monate her, wo wir das erste Teil betrachtet haben. Kapitel 8, 1 bis 8 von Markus, da sehen wir Jesus in all seiner Macht, in all seiner Autorität, in seiner Weisheit. Der wird uns so vorgestellt, ja. Damit zeigte er, dass er der von Gott verheißene Christus ist, der von Gott verheißene König ist. Ja, mit ihm kommt Gottes Reich, Gottes neue Welt, die bricht an. Und seine Jünger, die ihm gefolgt sind, haben das alles von nah erlebt. Und am Ende des ersten Teils, da ist, wo wir geendet haben, dann im Sommer, direkt vor unserer Stelle, fragte Jesus die Jünger: Wer meint ihr denn, bin ich? Petrus, als Leiter der Jünger, antwortet für die Jünger: Du bist der Christus. Du bist der Messias. Du bist der König, der von Gott verheißene König. Petrus und die Jünger haben es gecheckt, nachdem alles, was sie gesehen haben. Und wir schweben hier auf Wolke 7 mit den Jüngern. Ja, der lang ersehnte Retter ist da. Sicherlich kommt jetzt die lang ersehnte Erlösung. Ja, als Jude hast du große Erwartungen gehabt auf diesen Moment. Der Messias sollte eine neue herrliche Zeit einführen, wie David damals Israel von den Feinden sicher gemacht hat. Soll der Christus das auch tun? Ja? Bye bye, Römer. Was schön mit euch. Der Christus sollte ferner auch eine Zeit der Gerechtigkeit bringen, eine Zeit des Friedens, des Wohlstands und Herrlichkeit. Zeiten, die besser waren sogar als die Glanzzeiten unter dem großen König Salomo in ihrer Geschichte. Auf Wiedersehen, Armut. Bye, Ungerechtigkeit. So long, Trübsal. Alles weg. Der Christus verkörperte für die Juden das Anbrechen dieser wunderschönen Zeit. Den Jüngern Jesu gehen wahrscheinlich folgende Gedanken durch den Kopf. Jesus plant bestimmt bald den Siegeszug von Caesarea, wo sie waren, durch Galiläa bis hin nach Judäa und Jerusalem. Und wow, wir sind sein engster Kreis, cool. Ja, wir werden das von der ersten Reihe aus sehen. Wie im VIP-Bereich im Fußballstadion. Es läuft bei uns. Und deshalb fallen die nächsten Worte, die aus dem Mund Jesu hervorgehen, wie eiskaltes Wasser auf den Rücken. Jesus fängt an zu lehren, dass er von den Leitern und Meinungsträgern der Juden verworfen werden wird und sogar getötet werden wird, Vers 31. Das sagte er auch nicht irgendwie verhüllt oder in Bildern, wie er manchmal tat, sondern unmissverständlich klar, Vers 32. Es ist der totale Stimmungskiller. Das wollen die Jünger nicht hören, das ist anstößig. Ja, was Jesus sagt, das passt gar nicht zu ihrer Vorstellung vom Messias, vom Christus. Was? Der Christus? Verworfen? Pfui. Das ist nicht, was wir in der Kinderstunde gelernt hatten. Da hat Jesus was falsch über seine Rolle verstanden. Petrus, eben der Leiter der Zwölf, fühlt sich verantwortlich, etwas zu sagen. Er nimmt Jesus beiseite und fängt an, ihn zu wehren, heißt es. Also besser übersetzt zurechtzuweisen. Das ist das gleiche Wort, das von Jesus gesagt wird, wenn er Dämonen austreibt. Ja? Er weist sie zurecht. Das ist dieses Wort. Also es ist ein hartes Wort. Rabbi, sag sowas nicht. Willst du deine Schar von Jüngern unnötigerweise vertreiben? Du schreckst sie ab. Du bist doch der Christus. Alle warten auf dich. Jetzt ist deine Zeit. Hör also auf mit diesem Gerede über Leiden und Sterben. Jesus weist Petrus mit einer Härte zurück, die wir selten von ihm kennen. Vers 33. Und es ist nicht so, dass Petrus besessen ist. Ja? Das ist nicht, was hier gemeint ist, wenn Jesus sagt, weiche von mir, Satan. Aber Jesus erkennt das Wirken von Satan hinter Petrus' Aussagen wieder. Satan hat schon mal damit versucht, also Jesus versucht, Herrlichkeit ohne Leid zu versprechen. Wenn wir die Versuchungen von Jesus lesen in Matthäus 4, das könnt ihr später machen, ab Vers 12, da lesen wir, dass einer von denen ist eben dieser Punkt. Ja? Jesus, du kannst Herrlichkeit haben ohne Leiden. Überleg dir gut, du musst das nicht tun. Und hier ist es wieder diese Versuchung und deswegen mit dieser Härte wird Petrus geantwortet. Jesus lässt sich eben nicht verführen. Er weiß genau, was Gottes Plan und Gedanken sind und wozu er gesandt wurde. Er weiß, dass das Kreuz vor der Krone kommt. Denn was die Jünger und die Juden dieser Zeit noch nicht verstanden haben, ist, dass der Messias zuerst das größte Problem der Juden und aller Menschen lösen musste. Mehr als Fremdherrschaft oder Armut oder Hungersnot ist das größte Problem der Menschen die Sünde. Sünde heißt Rebellion gegen Gott. Wir tun nicht, was Gott will, sondern was wir wollen. Und das führt zu Bosheit. Das führt zu die ganze Bosheit, die wir in der Welt sehen. Nicht nur da draußen, sondern auch hier drinnen. Und deshalb zerstört sie immer mehr unser Leben hier auf Erden und sie führt auch zu ewigen Verderbnis danach. Und jeder Mensch ist im Zustand der Sünde geboren. Jeder Mensch läuft deshalb auf dieses schreckliche Ziel zu. Gott aber In seiner großen Liebe hat Jesus auf die Erde gesandt, damit er das Problem von Sünde löst. Das bedeutet, seinen Sohn als unschuldiges Opfer anstelle von sündigen Menschen leiden und sterben zu lassen, sodass er den Preis von unserer Sünde bezahlt und wir seine Gerechtigkeit zugerechnet bekommen, wenn wir an ihn glauben. Ja, das ist wie ein großer Tausch. Wir geben ihn unsere Sünde, er gibt uns seine Gerechtigkeit, wie wir heute bei der Sündenbekenntnis zur Erinnerung gebracht haben. Deshalb musste der Christus leiden. Und das ist das Wort, das hier sehr, das Wort, das im Vers 31 benutzt wird. Das ist ein sehr starkes Wort. Der Christus muss leiden. Da gibt es keinen anderen Weg, dieses Problem zu lösen. Für Petrus, Johannes und Jakobus musste Jesus kommen, um zu leiden. Für mich, Jonathan, für Hans, für Ben, für Natalie musste Jesus kommen, um uns zu retten. Wenn wir uns Jesus anvertrauen und uns auf ihn verlassen für das Zudecken unserer Sünde und durch seine Gerechtigkeit gedeckt zu werden, sind wir von der Sünde und dem Tod gerettet. Wir bekommen das ewige Leben. Das ist, wozu Jesus Christus gekommen ist. Und dieses Opfer kann auch dir ganz persönlich gelten. Wenn du das durch den Glauben annimmst, gilt es dir. Bitte komm mit uns ins Gespräch, wenn du das machen willst, wenn du mehr wissen willst. Es ist so, so wichtig, dass wir das verstehen. Das hat aber Petrus und die Jünger noch nicht begriffen. Sie sahen nur die Krone, nicht das notwendige Kreuz davor. Als wäre dieses kalte Wasser in den Rücken noch nicht genug, hat Jesus einen zweiten Eimer für sie parat. Schau Vers 34. Er wendet sich allen seinen Jüngern an dieser Stelle, nicht nur die 12, denn es betrifft alle Jünger Jesu, was er jetzt sagen wird. Er wendet sich zu und sagt, auch für euch gilt das Kreuz. Auch für euch gilt Kreuz vor Krone. Die Kraft seiner Aussage geht etwas verloren hier, weil das Kreuz zu einem religiösen Symbol geworden ist. Ja, oder auch ein Schmuckstück. Das Kreuz war aber ein Folterinstrument. Nur den schlimmsten Kriminellen im Römischen Reich vorbehalten. Es hat für die Römer die höchste Beschämung bedeutet, für die Juden den schlimmsten Fluch. Wenn wir das in heutiger Sprache ein bisschen übertragen könnten, das wäre ein bisschen so, Jesus sagt, nimm deinen Scheiterhaufen mit oder nimm deinen elektrischen Stuhl mit und folge mir nach. Wie sollen wir das aber verstehen? Ist das Werk Jesu am Kreuz nicht vollständig gewesen? Müssen wir die Strafe für unsere Sünde quasi auch zum Teil mittragen? Keinesfalls. Das Werk Jesu am Kreuz war vollständig. Wir müssen nichts hinzutun. Der Jünger Jesu, wohlgemerkt, trägt nicht Jesu Kreuz. Jesus sagt nicht, trag mein Kreuz mit, sondern sein eigenes Kreuz. Und was ist das Kreuz des Jüngers? Es ist das Leid und der Schmach, die wir um Christi und um des Evangeliums willen tragen. Ja, Vers 35 zum Beispiel macht das deutlich. Denn Menschen damals und auch heute hassen Jesus und seine Botschaft. Nein, nicht den Jesus, der nur guter und weiser Lehrer ist oder Wunderheiler ist. Mit dem Jesus haben sie kein Problem. Aber wenn Jesus dargestellt wird als derjenige, der das Sagen hat und der die Autorität hat, über unser Leben zu entscheiden, und an dem auch hängt, was mit uns in Ewigkeit passiert, vor diesem Jesus wollen die Menschen nichts wissen. Er ist gefährlich. Und deshalb wurde Jesus verworfen. Und deshalb wurden und werden seine Jünger bis heute ausgelacht, ausgegrenzt und auch oft verfolgt. Aber Jesus will diese Realität von seinen Jüngern nicht verstecken. Es wird ihnen alles kosten. Und deshalb sollen sie sich selbst verleugnen und bereit sein, ihr Kreuz aufzunehmen. Sind wir es? Ist das unsere Perspektive in Bezug auf unser Christsein? Oder sind wir solche, die fröhlich Jesus folgen, solange es uns nichts kostet? Lieber Christ, lass dich herausfordern. Bist du bereit, deine Träume, deine Wünsche für dein Leben, deine Gemütlichkeit, deinen Ruf unter Freunden und Bekannten, vielleicht sogar Sicherheit, vielleicht sogar dein Leben, wenn es sein muss, aufzugeben wegen Jesus Christus? Manche von euch, weiß ich, stellen sich selbst die Frage, ob sie Jesus nachfolgen sollen. Jesus versteckt es nicht. Das sind die Kosten der Nachfolge. Es erfordert dein ganzes Leben. Und wenn du was zurückhalten willst, dann bist du nicht so weit. Lohnt es sich aber? Total. Jesus gibt uns drei Dinge zu bedenken. Erstens, Vers 35, du kannst dein jetziges Leben nicht behalten, egal was du tust. Je mehr wir daran festklammern, desto flüchtiger ist es. Es ist wie Sand. Ja? Je fester du zugreifst, desto schneller fällt es aus deiner Hand. Tausche also nicht das Ewige für das Jetzige ein. Das ist einfach nicht klug. Du kannst dein jetziges Leben nicht behalten, egal was du tust. Zweitens, nichts in der Welt ist so viel wert wie deine Seele. Vers 36 und 37. Mit der Welt hier meint Jesus alles, wonach wir in diesem Leben streben. Du kannst die besten Freunde gewinnen, dir einen guten Ruf erarbeiten, Geldhaufen erwirtschaften, etwas Großes schaffen, dass du in die Geschichte eingehst und alle über dich noch in 100 Jahren reden. Wird das dir am Ende helfen? Wird das dir dein Ticket in die Ewigkeit sichern? Keinesfalls. Nichts, wofür du arbeitest in dieser Welt, egal wie groß und wertvoll das in den Augen der Menschen sind, ist genug, deine Seele auszukaufen. Deine Seele ist ewig. Priceless. Denn alles, was du in dir, in dieser Welt ansammelst, ist vergänglich wie Stroh. Tausche also deine Seele nicht für die Welt ein. Das ist, was Jesus sagt. Und dann drittens. Jesu Meinung über dich wird am Ende vor Gott zählen. Vers 38. Nicht die Meinung der Menschen, das wird egal sein. Du magst denken, warum soll ich Scham und Schaden für ihn leiden? Weil, wie er zu dir steht, wird entscheidend sein. Du kannst heute wissen, wie Jesus zu dir an jenem Tag stehen wird. Denn seine Einstellung über dich an jenem Tag wird deiner Einstellung über ihn heute entsprechen. 1:1. Pass also auf, was du mit ihm machst. Wir entkommen Leid nicht, wenn wir Jesus verwerfen. Die kommt nur später, heftiger und dauerhaft. Kinder, stellt euch ein langes Seil vor, das hier anfängt in diesem Raum, einmal um die ganze Erde geht und wieder zu diesem Ende kommt. Ja? Also ein richtig langes Seil. Und dann geht dieser Seil unendlich so. Die Ewigkeit ist dieses Seil, ja? Also das, was wir für immer sein werden, unsere Seele und so. Und unser ganzes Leben hier auf Erden ist der erste Zentimeter dieses Seils. Jesus sagt euch heute, verbrenne nicht den Rest des Seils nur für diesen ersten Zentimeter. Das ist dumm. Wenn wir das Positive ausdrücken wollen, In den Worten eines Missionars, der in Ecuador vor knapp 70 Jahren den Märtyrertod starb, er sagte, der ist kein Narr oder der ist kein Dummer, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Jesus sagt, es lohnt sich, mir nachzufolgen. Aber oft sind für uns Menschen Worte nicht genug. Ja, Jesus ist vertrauenswürdig, aber das sind schon sehr harte Worte. Woher wissen wir, dass es sich wirklich lohnt, Jesus nachzufolgen? Denk über die Jünger nach in dieser Situation. Das bedeutet wirklich, also wenn Jesus verworfen wird von den Römern, es könnte auch heißen, dass wir verworfen werden, dass wir und dass unser Leben, sorry, nicht Römern, die Juden, dass unser Leben auch in Gefahr ist. Lohnt es sich wirklich? Oder laufen wir einfach einer großen Enttäuschung entgegen? Das ist eine existenzielle Frage für sie. Jesus schenkt deshalb seinen Jüngern einen ganz besonderen, herrlichen und auch mutmachenden Einblick. Und da kommen wir zu unserem zweiten Punkt. Ein Blick auf die himmlische Realität. Jesus schließt diesen Austausch mit einem Versprechen an, Vers 1. Zeitnah werden manche von ihnen eine mächtige Darstellung erleben. Und das kommt knapp eine Woche später, Vers 2. Es ist interessant hier, dass Markus eine Zeiteingabe gibt. Sehr selten macht er das. Er zeigt, wir sollen den Leidenstext im Zusammenhang mit dem, was jetzt folgt, lesen. Ja, die sind miteinander eng verknüpft. Und Jesus geht mit drei seiner Jünger auf einen hohen Berg, also Petrus, Jakobus und Johannes, das war sein engster Jüngerkreis. Und sie gehen wahrscheinlich auf den Berg Hermon hoch. Das sind so 3000 Höhenmeter, das ist in der heutigen Golanhöhe, also zwischen Israel und Syrien. Und das ist auch in der Nähe von Caesarea Philippi, da ist, wo Petrus eben Jesus als den Christus bekannt hat. Ja, also das ist da in der Nähe, also sehr wahrscheinlich ist es der Hermon. Und plötzlich ändert Jesu Aussehen. Seine Kleider werden übernatürlich weiß, lesen wir in Vers 3. Ja? Ein Weiß, den niemand auf Erde das so weiß machen könnte. Ja? Nicht mal die beste Hausfrau könnte das so weiß machen. Und dieser Jesus, der gerade wie ein normaler Otto-Normaljude aussah, sieht jetzt göttlich aus. Und dann kommen aus nirgends quasi zwei Männer zu ihm, Vers 4. Woher auch immer, sie stehen einfach da. Und interessanterweise auch, die Jünger erkennen sie. Das ist doch Mose und Elia. Ja, sie hatten von Mose und Elia schon öfter in der Kinderstunde gehört und auch in der Synagoge. Das waren große Männer aus ihrer Geschichte, aus der Geschichte ihres Landes. Mose, der erste große Prophet und auch der Gesetzgeber. Und Elia, ein anderer großer Prophet aus der Geschichte. Gott ist interessanterweise beiden dieser Männer auch auf einem hohen Berg im Alten Testament begegnet, ja, im Sinai. Und jetzt stehen sie da und sie reden mit Jesus. Die Jünger denken, unserem Rabbi, den wir kennen, wow, dieser Helden aus der Geschichte. Die Jünger hatten gerade zu ihrem Schrecken erfahren, dass ein schmachvoller Weg auf sie wartet, wenn sie Jesus nachfolgen. Ja, sich überlegt, ist dieser Schmach, lohnt es sich? Aber hallo, ihr Jesus wird hier hochgeehrt, gerade vor ihren Augen. Durch Helden ihrer Geschichte. Ihr kommt zu ihm wie ein Diener zu ihrem Meister. Als wäre er der größte Held. Die Jünger sind regelrecht sprachlos. Außer Petrus, er muss immer was sagen. Vers 5. Sollen wir Hütten für euch bauen? Warum sagt er das? Vers 6 sagt uns, er weiß selber nicht. Von daher brauchen wir auch nicht weiter fragen. Es war einfach ein überwältigendes Moment. Und wenn das nicht genug war, haben dann noch eine Stimme vom Himmel, wie bei der Taufe Jesu. Vers 7. Gott spricht. Nicht nur Helden aus der Geschichte bezeugen seine Herrlichkeit. Gott jetzt spricht. Es ist mein geliebter Sohn. Hört auf ihn. Nehmt ernst, was er sagt. Auch wenn ihr noch nicht alles versteht. Das deutet eben darauf hin, dass die Jünger über vieles in Bezug auf Jesus noch unsicher waren. Aber für ein kurzes Moment ist der Schleier zurückgezogen und sie dürfen die Dinge sehen, wie sie wirklich sind. Jesus ist der Real Deal. Glaubt ihm. Und das gilt uns auch. Wir lesen, was Augenzeugen berichtet haben und sehen, in Anführungsstrichen, dadurch Jesu Herrlichkeit. Und wir dürfen erkennen, er ist der Real Deal. Also glaubt ihm. Glaube bedeutet nämlich nicht, alles zu verstehen und alle Antworten zu haben, sondern all den Hinweisen zu folgen, die man in Bezug auf Jesus schon bekommen hat und nicht mehr leugnen kann. Und dann Konsequenzen zu ziehen. Das ist Glaube. Das ist, was Gott von den Jüngern und auch uns will. Glaubt ihm. Und so plötzlich alles kam, so plötzlich war alles wieder weg. Die Jünger waren wieder allein mit Jesus, Vers 8. Und wie oft im Markus-Evangelium sagt Jesus den Jüngern, sie sollen das erstmal für sich behalten, Vers 9. Dennoch hat er nicht das vollbracht, wozu er gekommen ist. Ihn als den herrlichen Gottmenschen zu verkünden, der er ist, wäre verfrüht. Das wäre voreilig. Zuerst muss eben das Kreuz kommen. Aber auch die Jünger, diese drei Jünger, müssen das nicht lang für sich behalten. Sie müssen das nur für sich behalten, bis Jesus wieder aufersteht. Auch das checken die Jünger nicht, Vers 10. Also nicht nur, dass der Christus sterben muss, war für sie ein fremder Gedanke, aber eine vorzeitige Auferstehung war ihnen ebenfalls fremd. Sie erwarteten zwar, dass es eine Auferstehung der Toten geben wird, als Juden, aber erst am Ende der Tage, beim jüngsten Gericht, was meint Jesus, dass er bald aufersteht? Und was meint Jesus überhaupt? Warum bringt er diesen Zeitpunkt, wo sie diese Botschaft dann tatsächlich verkünden sollen? Offenbar will Jesus diese Verklärung in Verbindung mit seiner Auferstehung bringen. Wie diese Verklärung für Petrus, Jakobus und Johannes einen Blick hinter die Kulissen ist, ja, ein Blick auf die Dinge, wie sie wirklich sind, soll auch die Auferstehung Jesu für die anderen Jünger und auch für uns das Gleiche sein. Mit der Auferstehung wird Jesus als der herrliche Herr bestätigt. Dadurch wird die Kraft des Reiches zur Schau gestellt, wie wir in Vers 1 gelesen haben, wo Jesus gesagt hat, das Reich wird in Kraft vor euch gestellt werden. Dargestellt werden. Ja, denn die Auferstehung Christi, die ebenfalls durch Augenzeugen bezeugt wurde und ganz sicher stattgefunden hat, ist die Bestätigung nicht nur von Jesu Identität, sondern auch, dass Jesu neue Welt in der Tat da ist. Eine Welt, wo die Sünde und Tod keine Macht mehr hat. Eine Welt, in der der Teufel keine Macht mehr hat. Sondern wo alles wiederhergestellt wird. Sie ist zwar noch unsichtbar, verhüllt, wie hinter einem Schleier, aber sie ist da. Sie ist Realität, auch schon jetzt. Deshalb dürfen wir auch heute als frohe, hoffnungsvolle Menschen leben, trotz des Kreuzes, das wir tragen. Denn hinterm Kreuz, das wir jetzt um Christi willen tragen, ist schon die Krone. Das Kreuz ist wie eine Fassade, die Realität ist die Krone. Das ist die Realität. Glauben wir das? Mit diesem Wissen gehen wir mit den Jüngern zusammen vom Berg der Herrlichkeit wieder runter. Ja, zur jetzigen Realität. Ist ein bisschen so, wie wenn man aus dem Urlaub in den Alltag wiederkommt. Aber jetzt mit einem Foto. Jetzt mit dem himmlischen Bild. Mit einem wahren Bild von Jesus. Und merkt ihr dabei, wie dieser Text aufgebaut ist? Es ist wie ein Burger, ja, wie ein Hamburger. Er redet über das Kreuz. Und dann die Krone, seine Herrlichkeit. Und dann das Kreuz wieder am Ende. Was will Markus uns sagen? Er will uns sagen, tragt fröhlich das Kreuz, denn ihr wisst, wer Jesus wirklich ist. Die Jünger scheinen aber noch zu zögern. Das Ganze mit dem Kreuz macht noch nicht völlig Sinn. Sie denken, wenn Jesus so offensichtlich der Christus ist und wenn die Schriftgelehrten lehren, dass Elia kommen wird und alles zurechtbringen wird, bevor der Christus kommt, Vers 11 und 12. Wieso hatten wir bis heute Elia nicht gesehen und wieso ist er wieder weg? Der war nur kurz da. Und außerdem, wenn Elia alles wiederherstellen soll, wie es hier steht, Vers 12, dann ist alles wiederhergestellt. Wie kann der Messias in einer zurechtgebrachten Welt noch verworfen werden? Und Jesus gibt ihnen zum Teil recht, Vers 12, Elia soll tatsächlich zuerst kommen. Aber dann stellt er eine Frage. Bei Schlacht ist es nicht so klar, das wird nicht als Frage gestellt, aber wenn jemand Luther hat, also die Luther-Übersetzung hat, da wird er eben als Frage formuliert, da steht, also Jesus sagt, wie steht dann geschrieben von dem Menschensohn, dass er viel leiden und verachten werden soll? Ja, kurios, oder? Was denkt ihr, Jünger? Was folgt ihr Schluss? Also zum einen, Elia ist schon gekommen. Sie haben ihn nur nicht erkannt. Es war Johannes der Täufer. Und der Parallelbericht macht das klein, Matthäus 17, 13. Sie checken das. Ach so, der redet über Johannes der Täufer. Der ist Elias, der ist schon gekommen. Und dann sagt Jesus, und was haben sie mit ihm getan? Was sie wollten. Und wenn ihr euch daran erinnert, dass wir Markus 6 uns angeschaut haben, sie haben Johannes hingerichtet. Also wiederherstellen, das ist die Schlussfolgerung, wiederherstellen, dass Jesus gerade jetzt in der Tat alles wiederherstellt, schließt das Kreuz nicht aus. Sondern das Kreuz ist ein wesentliches Teil davon. Sie sollen also nicht verunsichert werden oder verwirrt werden. Hey, Moment, Wiederherstellung, aber Kreuz? Ja, das gehört dazu. Haben die Jünger erwartet, dass der Christus gleich vor den Augen aller Menschen triumphierend daherkommt? Jesus gibt ihnen einen Realitätscheck. Zuerst das Kreuz. Aber Jesus gibt ihnen auch ein Bild einer noch größeren, dauerhaften Realität. Wenn es so aussieht, dass Jesus und damit auch seine Jünger nicht sind, die Loser der Welt, von allen verworfen, sollen sie sich daran erinnern, was sie auf dem Berg, auf dem hohen Berg gesehen haben. Das ist, wer Jesus wirklich ist. Und diesem Jesus folgen sie nach. Das soll ihnen inmitten von Zweifeln den Glauben wieder stärken, wieder stark machen. Und genau diese Auswirkung hat es auch gehabt. Viele Jahre später wollte Petrus die Christen ermutigen, an die Wiederkunft Christi in Herrlichkeit nicht zu zweifeln. Also in dem zweiten Petrusbrief sagt Petrus den Menschen, den er schreibt, ihr könnt euch darauf fest verlassen, dass Jesus in Herrlichkeit kommt. Denn ich habe seine Herrlichkeit schon erlebt. Auf dem Berg damals. Das könnt ihr in 2. Petrus 1,16 lesen. Ihr Lieben, abschließend dürfen wir zwei Sachen mitnehmen. Erstens, erwarte ein Kreuz in der jetzigen Zeit als junge Christi. Manche Christen lehren, also in Anführungsstrichen Christen, sie lehren, dass wenn du Christ bist, darfst du Erfolg und gute Gesundheit erwarten. Und nur das. Diese wollen kein Kreuz tragen. Andere suchen den Respekt von Menschen. Sie wollen im Schulhof oder im Vorlesungssaal oder in der Arbeit oder von der Familie nicht ausgelacht werden. Sie wollen kein Kreuz. Manche folgen Jesus nur, solange es mit ihren eigenen Wünschen passt. Sobald der Weg mit Jesus bedeutet, etwas zu tun, was sie nicht wollen, oder etwas zu lassen, was sie tun wollen, dann sind sie weg. Sie wollen kein Kreuz. Das sind falsche Jünger. Jünger tragen das Kreuz. Ein Christ aus Indien hat laut einer Tradition, als er und seine Familie für den Glauben getötet wurden, Folgendes gesagt. Also in dem Moment, wo seine Familie und er hingerichtet wurden. Ich bin entschieden, zu folgen Jesus. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Die Welt liegt hinter mir. Das Kreuz steht vor mir. So sehen Jünger aus. Das ist das Erste. Erwarte ein Kreuz in der jetzigen Zeit als Jünger Christi. Aber zweitens, freut euch über die Krone, die schon gesichert ist. Lass den jetzigen Umstand dich nicht verwirren oder verunsichern. Lass das Kreuz deine Sicht auf die Realität, auf die Krone nicht blockieren. Wir folgen einem Herrn nach, der nach dem Kreuz in die Herrlichkeit schon eingegangen ist. Er ist schon da, er ist schon angekommen, er hat die Krone. Ja, die Verklärung war ein Vorgeschmack davon, die Auferstehung der Siegel darauf. Folgt ihr ihm nach, seid ihr ihm dicht hinterher. Auf dem Weg in die Herrlichkeit, das ist die Realität. Die Krone wartet auf euch. Die höchste, ewige Belohnung. Der endgültige Belohnungsaufschub. Amen.